Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wo könnte es mit diesem Studiengang für mich hingehen? Diese Frage werden wir heute etwas umwandeln und uns damit beschäftigen, wie eine Promotion an der Leuphana aussehen kann und der daran anschließende Weg. In dieser Episode wird uns Dr. Matthias Fischer seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Matthias hat bis 2018 am Lehrstuhl für Nachhaltigkeitspolitik an der Leuphana promoviert. Mittlerweile arbeitet er als Professor für Nachhaltigkeitsmanagement und Gesundheitswesen an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo, grüß dich und herzlichen Dank. Was lange währt, wird endlich gut, könnte man ja sagen. Ich glaube, wir hatten vor einem Dreivierteljahr das erste Mal Kontakt und dann hat sich's durch meine Elternzeit so ein bisschen gestreckt. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Am Anfang würde ich gerne erst einmal mit dir über deinen jetzigen Job sprechen und danach dann über deine Promotion an der Leuphana. Das heißt, du bist ja Professor für Nachhaltigkeitsmanagement im Gesundheitswesen an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Das habe ich ja gerade auch schon mal erzählt. Jetzt sprechen wir hier auch von einer Hochschule, die sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert hat. Das heißt, kannst du uns als Laie mal abholen, wie genau stelle ich mir das vor, die Spezialisierung da und an wen richtet sich die Hochschule für Gesundheit?
Die Hochschule für Gesundheit ist eine relativ junge Hochschule, wurde 2009, bilde ich mir ein, gegründet und gründet sich darauf, dass wir einen riesen Mangel haben an bestimmten Gesundheitsfachberufen. Also wenn man an den Hebammenmangel denkt, an den Mangel an Pflegenden, also Pflegerinnen und Pflegern, auch an den Mangel von LogopädInnen, dann war diese Hochschule ein Ansatz der Politik zu sagen, wir tragen gezielt dazu bei, diesen Mangel irgendwie zu adressieren. Mhm. Zugleich ist es so, dass man in verschiedenen von diesen Fachgebieten im Ausland bereits eine akademische Laufbahn einschlagen konnte. In Deutschland ist die Akademisierung von diesen Gesundheitsfachberufen noch relativ am Anfang und relativ oft an private Hochschulen irgendwie vergeben. Und die Hochschule für Gesundheit ist eine staatliche Hochschule, die sich dem widmet. Jetzt kam man allerdings in letzter Zeit auf die Idee, dass auch das Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen relativ an Bedeutung gewonnen hat. Und dem trägt man jetzt Rechnung mit einer eigenen Fakultät. Das klingt so wie ein Comic, Döng, steht aber für Department für Ökonomie und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Und da bin ich neben dem Gründungsdekan der erste berufene Professor jetzt. Und wir bauen also wirklich die komplette Fakultät neu auf. Wir sind momentan 8 Leute, kommen noch 2 dazu jetzt dann in nächster Zeit. Aber es ist wirklich so eine Art von Start-up-Gedanke jetzt auch bei uns im kleinen, aber feinen Team.
Okay, das ist ja total spannend. Du bist ja auch gerade ganz neu dabei. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also du darfst jetzt dann mitentwickeln, wie es am Ende aussieht. Wie wollt ihr das aufbauen und wie stelle ich mir die einzelnen Bereiche vor? Also was bedeutet Gesundheit in diesem Kontext genau?
Also wir haben ganz konkret 3 Studienprogramme, die jetzt auch zum Anfang Oktober starten sollen. Das sind 2 Bachelorprogramme, einmal Gesundheitsökonomie, einmal nachhaltiges Management im Gesundheitswesen, so heißt es. Und dann haben wir noch ein Masterstudiengang, der Management für Gesundheit und Pflege heißt. Und wir starten im Grunde genommen komplett neu. Das heißt, wirklich alle Vorlesungen sind neu zu konzipieren. Was mich freut, ist, dass wir einen großen Fokus auch darauf legen, neben den reinen Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitscontrolling, auch auf sowas wie Entrepreneurship, Innovationsmanagement und digitalisierte Gesundheitsversorgung. Weil das sind wirklich Themen, die gerade im Versorgungsmanagement doch erheblich an Bedeutung gewonnen haben oder auch an Bedeutung gewinnen werden. Das wird auch so ein bisschen der Fokus sein, den wir dann in einer sehr praxisorientierten Forschung anstreben wollen. Also, dass wir es auch ermöglichen wollen, Ausgründungen der Studierenden zu unterstützen und in diesem Rahmen dann auch durch gewisse Lehrveranstaltungen unterstützen wollen und die Studierenden auch mit Praktikerinnen und Praktikern wirklich aus dem Gesundheitswesen konfrontieren wollen, damit die einfach auch verschiedene Perspektiven kennenlernen. Was mich daran freut, ist wirklich, dass es ja keine Blaupause gibt. Also wir bauen es ja neu auf. Und dementsprechend habe ich auch eine relativ große Freiheit, diese Studienprogramme für mich zu konzipieren. Ja. Also meine Vorlesungen und Seminare, ich will beispielsweise einen großen Fokus darauf legen, dass halt wirklich auch Leute aus dem Startup-Bereich zu mir zu Besuch kommen und mit den Studierenden ins Gespräch kommen. Und die ersten Versuche sind relativ vielversprechend verlaufen. Insofern, glaube ich, habe ich auch den einen oder anderen Gast im nächsten Semester dann schon zu begrüßen.
Okay, das ist spannend. Das heißt, das geht jetzt dann auch im Wintersemester offiziell los, dass ihr dann die ersten Studis in dem Bereich habt?
Genau. Wir werden nächste Woche die Einführungstage haben und dann auch schön mit den Studierenden zusammen frühstücken. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf.
Okay, das klingt total spannend. Ist das eigentlich normalerweise auch so, wenn man eine Professur hat, dass du dann wirklich so Lehrveranstaltungen neu mitgestaltest? Wo
Oder ist das jetzt quasi so eine Besonderheit, weil du wirklich diesen Studiengang mit aufbaust? Also wie sehen eigentlich die Aufgaben eines Professors direkt aus?
Also ich glaube, was das Lehrangebot anbelangt, bin ich natürlich jetzt schon in einer privilegierten Situation, als dass ich wirklich das komplett neu strukturieren kann und wirklich auch die Hoheit darauf habe, wie das ungefähr auszusehen hat. Wenn ich jetzt in eine etablierte Hochschule kommen würde oder in eine etablierte Fakultät, wäre ja dann natürlich auch schon einiges vorhanden und es wäre komisch, wenn man dann den kompletten Turn hinlegt. Grundsätzlich aber bietet diese Tätigkeit als Professor schon Freiheitsgrade, auch wenn ich jetzt eine etablierte Vorlesung übernehmen würde. Bin aber jetzt erstmal froh, dass es einfach nicht so ist und dass ich da wirklich mich komplett austoben kann. Und abgesehen davon ist die Tätigkeit als Professor sehr vielseitig, muss man sagen. Man hat auf der einen Seite die Lehrverpflichtung an Hochschulen für angewandte Wissenschaft noch wesentlich mehr als an Universitäten, hat allerdings dann auch die Pflicht und die Möglichkeit, gewisse Forschungsansätze zu verfolgen. Üblicherweise muss man sagen, sind die schon an den ehemaligen Fachhochschulen, jetzt Hochschule für angewandte Wissenschaften, schon wesentlich praxisorientierter als im Universitätskontext.
Ja.
Finde ich allerdings auch nicht problematisch, weil Professorinnen für Hochschulen für angewandte Wissenschaften kommen in der Regel aus der Praxis oder haben zumindest eine Zeit lang in der Praxis gearbeitet auch. Und insofern bietet sich es einfach an, da ein bisschen praxisorientierter auch zu forschen. Und abgesehen davon kann man auch tatsächlich sich vernetzen und kann gewisse Tätigkeiten auch machen, die so ein bisschen freier sind. Wir hatten ja im Vorhinein so ein bisschen gesprochen, dass ich auch so ein paar Projekte jetzt in Planung habe, die so in Richtung Podcast gehen, ja. Einfach Kommunikation, das Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Was mir dann an Zeit effektiv bleibt, wenn ich jetzt 18 Stunden pro Woche Vorlesungen vorzubereiten habe, das muss man dann einfach mal sehen. Aber dem Anfang wohnt ja bekanntlich ein Zauber inne und von daher bin ich da eigentlich jetzt ganz zuversichtlich, dass es auch was wird.
Ja, du klingst auch sehr enthusiastisch so insgesamt. Und also das ist ja auch total spannend, wie du gerade meintest. Es hat ja auch so einen Startup-Charakter und du kannst das jetzt alles selber eben neu mit aufbauen. Und dann würde mich auch interessieren, du selber hast jetzt auch gesagt, du freust dich zum Beispiel drauf, irgendwie die Studis jetzt kennenzulernen und alles. Was ist denn das, was dich jetzt an dieser Aufgabe so insgesamt am meisten begeistert? Also warum hast du gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich fange das jetzt an und mache nochmal was ganz Neues? Weil du hast ja vorher jetzt auch mehrere Jahre wirklich in der Praxis gearbeitet, ja bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern. Da warst du ja 5 Jahre lang und bist jetzt ja quasi wieder in den Hochschulkontext gewechselt. Das heißt, was hat dich motiviert, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt?
Also ich muss sagen, dass ich relativ lange den Traum hatte, an die Hochschule zurückzukommen beziehungsweise auch an der Hochschule zu bleiben. Ich habe auch nach meinem Ausscheiden, jetzt nach der Promotion aus der Leuphana, weiterhin als Lehrbeauftragter hier gearbeitet, hatte auch teilweise einen Lehrauftrag an der Universität Würzburg im Bereich Gesundheits- und Nachhaltigkeitspolitik und mich hat das eigentlich nie so ganz losgelassen. Was mich daran hauptsächlich motiviert, ist tatsächlich, dass man im Hochschulkontext die Möglichkeit hat, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Also das gibt's in verschiedenen anderen Feldern natürlich auch. Ich habe vorher als Teamleiter bei der KVB im Bereich ärztliche Nachwuchsgewinnung gearbeitet. Da habe ich auch Entwicklungen nachverfolgen dürfen. Aber tatsächlich mit Studierenden zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie die sich entwickeln und dabei aber auch selbst sehr, sehr viel zu lernen, das ist tatsächlich was es schon nicht so häufig gibt. Und an der Hochschule gibt's das eben gehäuft, könnte man sagen. Ich fand das früher an meinen Universitäten immer sehr inspirierend, wenn ich auch Hochschullehrende getroffen habe, die nicht so von oben herab waren, sondern die wirklich die Leute irgendwie mitgenommen haben und so ein ehrliches Interesse daran hatten, auch wie die einzelnen Personen so sind und wie man die unterstützen kann auf ihrem Weg.
Ja.
Jenseits dessen, was dann an Zahlen und Noten rauskommt, das ist natürlich auch immer so ein Faktor. Aber vor allem einfach auch in der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Und dass ich das jetzt wirklich machen darf, ist, finde ich, ein großes Privileg. Und insofern war das jetzt auch ein langer Weg dorthin, auf dem Weg zur Professur. Es hat mich auch einiges sozusagen an Aufwand und Mühe und auch Rückschlägen gekostet, das muss ich schon auch sagen. Aber jetzt hat es geklappt und der erste Monat ist jetzt auch wirklich sehr, sehr gut verlaufen und ich kann es jetzt eigentlich fast kaum erwarten, dass es dann richtig losgeht. Ja.
Das klingt richtig gut. Also ich hatte mir ja auch den Lebenslauf angeschaut, ich habe gesehen, wie du gerade schon gesagt hast, du hast in Lüneburg und Würzburg in München ja auch gelehrt. Ich habe auch schon gefragt, ob du es so dann vermisst hast, dass du dann wieder eingestiegen bist. Jetzt hast du ja auch gesagt, es war ein langer Weg dahin, um jetzt auch Professor zu werden. Wie wird man eigentlich Professor? Wie funktioniert das?
Also man könnte etwas pathetisch sagen, dass es irgendwie so eine jahrtausendealte Gepflogenheit ist. Man bekommt ganz formal einen Ruf an eine Hochschule. Allerdings ist das Ganze dann vorher schon ein bisschen technischer. Also in der Regel werden in der Zeit oder im Internet irgendwelche Stellen ausgeschrieben, auf die man dann aufmerksam wird oder nicht, oder man wird darauf hingewiesen. Dann bewirbt man sich darauf und dann ist es je nach Hochschule so ein bisschen unterschiedlich, wie denn dann der Prozess abläuft. Also bei mir war es beispielsweise so, dass ich meine Unterlagen eingereicht habe, das heißt Lebenslauf, Zeugnisse, Praxiserfahrungen, allerdings auch sowas wie Publikationen und Projekte und in welchen Bereichen ich vielleicht auch ehrenamtlich tätig war. Dann hört man relativ lange nichts und in vielen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass man dann auch gar nichts mehr hört oder eine Absage bekommt, weil es einfach dann qualifiziertere Bewerberinnen oder Bewerber gibt. Das ist dann wirklich was, wo man sagen muss, da gibt es auch großes Frustrationspotenzial. Das bekomme ich auch von Kolleginnen und Kollegen mit, weil man relativ oft seinen Hut in den Ring werfen muss, bis man dann auch wirklich mal zum Vorsingen eingeladen wird. Ja. Das Vorsingen ist dann so ein bisschen dieser Berufungsvortrag. Und das heißt, da weiß man dann schon, man ist unter den besten 7, 8 Personen, die es eben gibt. Und dort hält man eine Probelehrveranstaltung. Bei Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist es jetzt so, dass es auch durchaus möglich war, bei mir beispielsweise jetzt eine Art von Gruppenarbeit zwischendurch einzubauen. Es gibt auch Hochschulen, ich denke, das ist dann eher der universitäre Kontext, wo man tatsächlich eher dann so einen Vortrag hält und dann auch komplett inhaltlich so überzeugen muss. Ich konnte wirklich auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern was erarbeiten. Im Anschluss gab es dann noch so ein Berufungsgespräch. Das heißt, man sitzt dann so der gesamten Kommission gegenüber. Mhm. Sitzen dann Studierende drin, Dekane drin, Professorinnen aus anderen Hochschulen und Mitglieder des Präsidiums. Und dann hört man tatsächlich lange nichts, denn dann werden in der Regel noch externe Gutachten eingeholt. Das heißt, meine Unterlagen wurden an 2 Leute, die ich nicht kenne, versendet. Und die haben das Ganze dann offensichtlich nochmal geprüft und haben dann von mir und den anderen Bewerberinnen nochmal so eine Art von Gutachten geschrieben. Und auf der Basis wird dann eine Art von Liste erstellt. Bei mir war das ganz lustig, weil ich tatsächlich gerade in Elternzeit in Mexiko war. Und dann bekam ich eine E-Mail vom Dekan: Herr Fischer, ich erreiche Sie so schlecht, könnten wir vielleicht mal sprechen? Wir würden Ihnen gerne ein Schreiben zukommen lassen. Und das war eben dann dieser Ruf.
Ach, super.
Vielleicht kann ich das noch ganz kurz erzählen. Ich will es jetzt sehr auch nicht gerne so ausufern lassen. Aber weil es doch für viele Leute so ein bisschen eine Blackbox ist.
Ja.
Wenn man dann so eine Art von Ruf erhalten hat, dann tritt man, wenn man den beabsichtigt anzunehmen, mit dem Präsidium in Berufungsverhandlungen ein. Das heißt, da geht es dann wirklich nochmal darum, was bekommt man eventuell für Zulagen, unterstützt einen die Hochschule in bestimmten infrastrukturellen Gegebenheiten, wie sieht das aus mit der Lehrverpflichtung und man wird auf bestimmte gesetzliche Pflichten und Rechte hingewiesen und unterzeichnet daraufhin ein Protokoll. Ich habe also bis heute keinen Arbeitsvertrag unterschrieben, sondern meine Arbeitsgrundlage ist das Gesetz in Nordrhein-Westfalen für Hochschullehrende oder Universitäts, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Seiten und ich bin noch nicht ganz durch. Aber das ist auf jeden Fall eine Besonderheit in diesem spezifischen Fachgebiet, ja.
Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe mich das nämlich auch öfter mal gefragt, wie das eigentlich genau funktioniert. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick, den du uns gerade gewährt hast. Und wenn jetzt auch Personen hier zuhören, die sich denken, ich könnte mir später auch mal vorstellen, die Lehre zu gehen, ich könnte mir vorstellen, Dozent zu werden und vielleicht davon träumen, hey, ich würde gerne irgendwann mal Professor werden oder Professorin. Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften, die ein guter Professor, eine Professorin mitbringen sollten?
Also ich würde sagen, von der Persönlichkeit schadet es auf jeden Fall nicht, Neugier zu haben in Bezug auf gewisse fachliche Fragen, die einen umtreiben und auch Neugier auf Menschen zu haben. Es schadet nämlich auch nichts, sich zwischendurch immer mal wieder auch zu vernetzen und mit Leuten im Gespräch zu bleiben, die aus dem Fachgebiet kommen und oder auch aus der Praxis, wenn es jetzt an die transdisziplinären Projekte geht. Darüber hinaus würde ich schon sagen, dass man so eine Art von Beharrlichkeit auch braucht. Also ich möchte jetzt nicht genau die Zahl nennen, wo ich dann auch mal versucht habe, meinen Hut in den Ring zu werfen, aber es waren relativ viele Male und relativ oft hört man auch überhaupt nichts. Und manchmal wird man auch zum Vorsingen eingeladen, findet sich dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und dann ist man noch nicht mal irgendwie unter den besten 3 Personen am Ende. Also kommt noch nicht mal auf diese berühmte Liste.
Ja.
Wenn man wirklich dieses Ziel verfolgt, würde ich trotzdem empfehlen, dran zu bleiben und sich davon nicht entmutigen zu lassen. Darüber hinaus, gerade bei Hochschulen für angewandte Wissenschaften, würde ich empfehlen, dass man die Bereitschaft hat, zusätzlich zu der Arbeitsstelle, die man eben ausfüllt. Bei mir war es ja, wie gesagt, so wirklich praxisorientierte ärztliche Nachwuchsgewinnung, insbesondere für den ländlichen Raum, dass man trotzdem dann versucht, mit der Hochschule in Kontakt zu bleiben. Mein Medium dafür waren ja die Lehrveranstaltungen. Mhm. Also ich bin eigentlich jedes Jahr hier nach Lüneburg, auch weil die Stadt natürlich wunderschön ist, aber weil auch dieses Leuphana-Semester mir die Möglichkeit geboten hat, zum Thema Forschungsmethoden in diesem Themenbereich Nachhaltigkeit und Gesundheit zu lehren und auch diesen Lehrgeist irgendwie zu erhalten. Und das ist auf jeden Fall was noch zusätzlich zum regulären Job dann einzukalkulieren ist. Also es gehört auch eine Art von Belastbarkeit schon dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wie du gerade beschrieben hast, du hast ja auch eine ganz, ganz große Verantwortung dann jetzt. Gut, jetzt baust du es natürlich auch mit auf, aber generell bist du ja so oder so zuständig für, naja, eben wie es auch läuft an der Hochschule im Endeffekt oder eben in deinem Professurbereich. Und jetzt hast du auch angesprochen schon mehrmals, dass du meintest, ja, man braucht auch eine große Toleranz eben und hat eben auch Rückschläge und alles. Wie gehst du denn selber persönlich mit Rückschlägen im beruflichen Bereich um? Was war vielleicht auch so dein größtes Learning in der Vergangenheit?
Rückschläge sind in diesem Bereich fast nicht auszuschließen. Also zumindest bei mir war es so, dass ich auch nie so der komplette Überflieger war und gesagt habe, okay, also bei mir ist der Weg zur Professur quasi vorgezeichnet. Es hätte auch gut sein können, dass es vielleicht auch keine Ausschreibung in meinem Dissertationsbereich gegeben hätte. Jetzt bin ich ja so ein bisschen, ich habe zum Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit auch promoviert und jetzt ist eben eine Professur für Nachhaltigkeitsmanagement im Gesundheitswesen auch zu besetzen gewesen. Das heißt, es hat thematisch auch schon gepasst. Oft war es auch nicht so und auch wenn mir der Job dann vielleicht gefallen hätte, hat es nicht geklappt. Teilweise war das dann schon auch manchmal ein ganz schöner Schlag, weil manchmal hätte ich mir das auch ganz gut vorstellen können und dann überhaupt nichts zu hören, war teilweise dann schon auch frustrierend. Wie man damit umgeht, ist, da habe ich so ein kleines Motto, und zwar, dass man sein Leben nicht nur auf einer Säule gründen sollte. Ich habe immer versucht, so eine Art von Balance reinzubekommen von verschiedenen Dingen, die mir im Leben irgendwie Freude bereiten. Zuvorderst natürlich irgendwie die Familie und die Freunde und Freundinnen, die man hat. Dieses persönliche Netzwerk, das man wirklich auch pflegen muss. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich auch mit meinen internationalen Leuten irgendwie in Kontakt geblieben bin. Und darüber hinaus auch beruflich ist so eine Säule, die mir beispielsweise, wenn es jetzt akademisch nicht so vorangegangen ist, total viel Stabilität gegeben hat, weil ich wirklich mit tollen Kolleginnen und Kollegen in allen Arbeitsstätten, in denen ich jetzt war, zusammengearbeitet habe, weil es mir thematisch immer Spaß gemacht hat und weil ich dadurch auch so eine Art von Motivation erhalten habe, vielleicht dann auch darüber hinausgehend noch was machen zu können, weil die Arbeit für mich jetzt nicht irgendwie krasse Last war, sondern mir wirklich auch Spaß gemacht hat und eine gewisse Stabilität gegeben hat. Und wenn dann beispielsweise mal die Arbeit gewackelt hätte, dann hätte ich vielleicht akademisch so einen Erfolg gehabt, indem ich gesagt habe, Mensch, dieses Seminar in Lüneburg lief ja jetzt wieder bombastisch gut und die Studierenden waren wirklich total lernwillig oder ich habe dies oder jenes auch mitgenommen. Also das ist, glaube ich, mein wesentliches Learning, wenn es auch mal in dem einen Bereich nicht so gut funktioniert hat, dass man wusste, es gibt andere Bereiche im Leben, auf die man dann trotzdem setzen kann und wo man sich auch mal ablenken kann. Sicherheit holen kann.
Das klingt richtig gut. Ich habe gerade auch so vier Säulen vor mir quasi, wie so Lebenssäulen. Und dann kannst du quasi, wie du gerade meintest, wenn eine mal wackelt, hast du immer noch die anderen, auf die du bauen kannst. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Also das kann ich mir gut vorstellen gerade.
Ich möchte aber auch ganz ehrlich sein. Ich bin jetzt natürlich in der Position, die ich mir immer gewünscht hatte. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Und wie gesagt, es hätte aber auch anders laufen können. Und es gab auch mal Momente, wo ich kurz davor war, diesen Weg dann nicht weiter zu verfolgen, weil ich gesagt habe, das bringt vielleicht auch nichts. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Mensch, also vielleicht hat es bei dem jetzt so reibungslos geklappt und jetzt mit 35 berufen worden zum Professor, das will ich irgendwie auch, aber das schaffe ich sowieso nicht. Auch bei mir gab es große Rückschläge. Und wie gesagt, diese Säulen helfen eben dann dabei, so ein bisschen die innere Stabilität nicht zu verlieren, auch wenn es vielleicht mal gehörig wackelt auf der einen Säule.
Ja, total. Also ich hatte auch Leute aus anderen Bereichen hier, die dann erzählt haben, ja, hey, ich habe mich, sagen wir mal, 6-7 Mal irgendwie für was beworben und dann hat es erst geklappt. Oder ich habe von anderen gehört, die irgendwie, sagen wir, 10 Mal probiert haben, dieses Volo zu kriegen und am Ende hat es dann doch geklappt, also auch so motivierend waren und meinten, hey, es läuft nicht immer so schnell wie zum Beispiel jetzt bei mir oder ich habe auch länger gebraucht. Oder gebraucht klingt jetzt vielleicht falsch, aber es hat länger gedauert. Und daher finde ich das auf jeden Fall ja gut, was du da gerade gesagt hast. Und du hast jetzt ja auch schon mehrmals angesprochen, eben auch deine Zeit, die du hier eben auch an der Lafana hattest. Und du hast ja tatsächlich echt lange hier auch an der Lafana gelehrt, ja von 2014 bis 2021. Da warst du ja auch Lehrbeauftragte hier im Bereich Gesundheitssystem und Nachhaltigkeit. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was hast du da damals denn für Vorlesungen und Seminare gegeben? Wie kann ich mir den Bereich vorstellen?
Also die Leuphana hat so ein einzigartiges Modell, dass sie im ersten Semester noch nicht irgendwie restlos die Leute in die Fächer schickt, sondern mit dem Leuphana-Semester ja so eine Art von fächerübergreifende Modularisierung anbietet. Und ich habe im Modul Wissenschaft trägt Verantwortung. Ich bilde mir ein, die Namen wurden jetzt auch vielleicht mal angepasst. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, können wir vielleicht nochmal danach den Faktencheck drüber laufen lassen.
Ich glaube, vor 1-2 Jahren hieß es auf jeden Fall noch so, aber das kann ich gerne mal in den Shownotes verlinken, wenn sich das geändert hat.
Genau, und also dieses Modul Wissenschaft trägt Verantwortung setzt sich eben bewusst mit diesem Thema, wie sieht verantwortliches Handeln im 21. Jahrhundert aus? Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt. Ganz konkret drückt sich das aus in einer wirklich tollen Vorlesungsreihe, wo man teilweise auch Professorinnen hier aus der Leuphana, aber eben auch Leute aus der externen Welt, die mit Nachhaltigkeit sich befassen, einlädt und die dann was erzählen zu verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten. Und gleichzeitig gibt es dann eine unglaublich große Zahl von Seminaren. Ich bilde mir ein, das sind 40 oder 60 Stück, die sich alle rund um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Mhm. Mein Themenfeld war natürlich irgendwie immer Nachhaltigkeit und Gesundheit. Es gab aber auch sowas wie Nachhaltigkeit und Museen, Nachhaltigkeit und Kreislaufansätze und so weiter und so fort. Also es gibt da eine große Bandbreite, wo alle Erstsemesterstudierenden in Lüneburg wählen können und letzten Endes dann in einem Seminar sitzen. In meinem Seminar ging es, wie gesagt, um dieses Thema Gesundheit, Gesundheitssystem und Nachhaltigkeit. Das heißt, ich habe immer eine Einführung gegeben, wie funktioniert so ganz grob das Gesundheitssystem, wie funktioniert Gesundheitspolitik. Es ist ja doch auch ein sehr komplexer Bereich, in dem wir uns da auch bewegen. Und was versteht man unter Nachhaltigkeit im Gesundheit? Welche Aspekte sind damit verbunden? Gibt es ganz, ganz viele, sowohl ökonomisch als auch sozial, als auch ökologisch, als auch irgendwie integrativ. Die ganze Bandbreite kann man da mit Nachhaltigkeit auch bespielen. Und dann durften sich die Studierenden ein Projekt aussuchen. Das habe ich in manchen Semestern mal mehr gesteuert, in manchen Semestern auch mal weniger gesteuert. Und dieses Projekt durften die Studierenden dann wirklich forschungsmäßig umsetzen. Das heißt, es startete mit einer Forschungsfrage, dann die Methodenauswahl, dann die Durchführung, die Interpretation und dann am Ende auch das Festhalten in einem Projektbericht beziehungsweise die Präsentation auf so einer Art von Konferenzwoche. Auch das habe ich in Lüneburg als relativ einzigartig erlebt, dass dann alle Erstsemesterstudierenden in so einer separaten Woche nochmal am Semesterende ihre Forschungsergebnisse als Erstsemesterstudierende präsentieren dürfen.
Ja.
Und dementsprechend fand ich das immer total spannend, weil mich die Studierenden mit verschiedensten Projekten auch immer wieder überrascht haben. Es gab so Klassiker, betriebliches Gesundheitsmanagement war zum Beispiel immer wieder so ein Thema. Es gab aber auch mal Untersuchungen zu Mikroplastik und diese Auswirkungen auf die Gesundheit, was ja auch einen großen Nachhaltigkeitsbezug hat. Und dementsprechend war ich dann immer sehr, sehr neugierig. Ich habe am Semesteranfang gesagt, je nachdem, wie Sie wollen, kann ich eher Themen auch vorschlagen oder Sie suchen sich auch Themen und wir stimmen die miteinander ab. Und mit den Jahren ist das auch immer selbstständiger geworden. Also die Studierenden können dann auch schon wirklich einiges und es hat mich immer wieder auch sehr stark interessiert und fasziniert, was dann daraus geworden ist. Liebe Grüße an alle Studierenden von mir übrigens, die ich betreuen durfte.
Ich finde das auch immer total spannend hier in der Leuphana. Also ich höre das ja ganz oft auch einfach als positiven Aspekt von meinen Gästen, gerade aus Leuphana-Semester. Und wie du gerade auch beschrieben hast, du hast ja sehr viele Studis dann auch begleitet. Du warst ja auch wirklich lange hier. Jetzt haben wir darüber gesprochen, du hast ja hier jetzt auch im Bereich Gesundheitssystem und Nachhaltigkeit gelehrt. Du machst das jetzt in deiner Professur auch. Du hast deine Doktorarbeit dazu geschrieben, über die wir auch noch gleich reden. Jetzt ist meine Frage, wie kamst du eigentlich auf diesen Zusammenhang? Es muss ja irgendwann mal einen Anfang gegeben haben. Wie ist das bei dir entstanden?
Also, wenn man in Lüneburg studiert, kommt man um dieses Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich nicht herum.
Das
muss man einfach sagen. Und ich hatte damals das Glück, während des Masterstudiums auch so eine Art von Stipendium zu erhalten über den damaligen Leuphana Inkubator. Das war so eine Art von Projekt, wo auch gezielt die Ausgründung von Unternehmen aus Lüneburg heraus erfolgen sollte, in starker Kooperation mit Departments oder mit Fakultäten der Universität. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen? Weil ich mitbekommen hatte, dass man hier eine Art von Online-Gesundheitstrainings auch entwickelt. Dieses Projekt hieß damals noch Get On, Gesundheitstrainings online. Mittlerweile ist da das Startup Hello Better ausgegründet worden und ich durfte das insofern auch so ein bisschen begleiten und habe dann allerdings am Ende der Masterarbeit festgestellt, das Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen wird relativ oft so implizit mitgedacht und wird auch irgendwie erwähnt. Aber die Definition darüber, was ist eigentlich Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen, die ist gar nicht so geklärt. Und das war dann so der Aufschlag, dass ich zu meinem späteren Doktorvater hingegangen bin und ihn gefragt habe, ob es nicht in Frage käme, zu diesem Bereich eine Art von Politik- und wirtschaftswissenschaftliche Doktorarbeit zu schreiben. Harald Heinrichs von der Fakultät Nachhaltigkeit hat mich dann übernommen und habe ich mich wirklich die nächsten 5 Jahre mit diesem Themenfeld befasst.
Okay, super, jetzt hast du ja quasi auch schon den Bogen geschlagen, direkt auch zu deinem Doktorarbeitsthema. Dann sprechen wir doch gleich einmal darüber, auch wenn mich das sehr interessiert. Du hast ja bis 2018 auch am Lehrstuhl für Nachhaltigkeitspolitik eben auch promoviert. Du hast gerade schon dein Thema angesprochen. Erzähl uns doch, welche Definition hast du am Ende gefunden?
Also ich bin von zwei Ecken eigentlich rangegangen letzten Endes. Ich habe eine Art von Literaturrecherche gemacht, habe dann festgestellt, dass es zum Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit relativ unterschiedlich ist, ob man sich im globalen Norden oder im globalen Süden aufhält, weil es dann jeweils unterschiedliche Nachhaltigkeitsherausforderungen auch gibt, die sich an das System stellen. Und habe auch bei der Definition dann letzten Endes so zwei Ebenen gefunden. Das eine ist, dass ich von dieser Brundtland-Definition ausgegangen bin. Das heißt, dass nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass man seine Bedürfnisse befriedigen kann, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen das nicht mehr tun können. Und dass es im Grunde genommen darum geht, eine ökologische, eine ökonomische und eine soziale Dimension der Nachhaltigkeit zu denken und auch zu integrieren bzw. integriert zu betrachten. Und das kann man im Gesundheitswesen an verschiedenen Aspekten auch sehen. Es gibt ökologische Herausforderungen wie beispielsweise Medikamentenablagerungen im Abwasser, wie die Entsorgung von Klinikmüll oder von Praxismüll. Es gibt soziale Herausforderungen wie der gleiche Zugang zu Gesundheitsgütern oder sowas wie tatsächlich das ärztliche Personal, das Personal an Gesundheitsfachberufen, wo wir beide Male auch gewisse Arten von regionalen Mangelerscheinungen haben. Und es gibt natürlich auch ökonomische Herausforderungen. Das kriegt jeder mit, der mal auf tagesschau.de mitbekommt, dass schon wieder eine Lücke bei den gesetzlichen Krankenkassen von x Milliarden Euro klafft.
Ja.
Das war so die eine Ecke. Und die zweite Ecke ist, dass ich mir gewisse Arten von Standards ausgedacht habe, die für ein Gesundheitssystem wirklich als nachhaltig gelten können. Und ich habe die dann kondensiert zu so ein paar Faktoren. Sowas wie eine strategische, langfristige Perspektive, eine Qualitätsorientierung, eine Art von Denke, die Umwelt nicht nur als die ökologische Umwelt betrachtet, sondern auch den Einfluss von verschiedenen anderen Politikbereichen auf das Gesundheitswesen. Also beispielsweise hat die Art, wie wir Klimapolitik machen, natürlich auch einen Einfluss darauf, wie sich dann die Gesundheit der Bevölkerung entwickelt, so eine Public Health Perspektive und so weiter und so fort. Diese beiden Ansätze waren dann so ein bisschen der Kern von meiner definitorischen Arbeit. Darüber hinaus habe ich dann noch ein paar Interviews auch geführt mit Politikerinnen und Politikern auf Bundesebene, auf Landesebene. Und habe da gewisse Arten von Diskursen identifiziert. Ich habe festgestellt, dass es manchmal relativ konfliktiv zugeht und manchmal sehr, sehr konsensorientiert und dass das System natürlich auch beide Aspekte integriert. Und habe das dann wieder in Beziehung gesetzt zur Literatur, die dazu auch schon vorhanden war.
Gab es da schon so viel?
Es gab da schon einiges, was man auch aus der allgemeinen soziologischen und politikwissenschaftlichen Literatur nehmen konnte. Und das quasi so mit dem Gesundheitssystem dann zu verknüpfen, war so ein bisschen der Kern des zweiten Strangs. Und der dritte Strang hat sich einfach mal die Freiheit genommen, mittels so agiler Methoden auszudenken, wie man der Bevölkerung dieses doch extrem komplexe Thema besser vermitteln kann und auch in Dialog mit der Bevölkerung treten kann. Da habe ich verschiedene Diskursformate entwickelt. Das ist ja spannend, dass man so partizipative Methoden im Nachhaltigkeitskontext jetzt immer mehr auch praxisorientiert umsetzt. Stichwort transdisziplinäre Projekte. Und ich würde mich freuen, wenn ich das jetzt in der Professur auch so ein bisschen weiterführen könnte, diesen dritten Strang.
Okay, das klingt total spannend. Gab es so etwas, wo du sagst, okay, das hat dich vielleicht persönlich auch am meisten überrascht während deiner Doktorarbeitszeit? Also etwas, wo du irgendwie rausgefunden hast oder draufgestoßen hast, wo du dachtest, okay, wow, der Zusammenhang, den hätte ich mir vorher so nicht vorgestellt?
Also es gibt so ein paar Hintergrundgespräche, die ich geführt habe, die einfach klasse waren, weil ich dadurch, auch wenn ich sie nicht für die Doktorarbeit verwenden durfte, sehr, sehr viel mitbekommen habe, davon, wie das Gesundheitssystem so im politischen Alltag funktioniert. Das hat mir, möchte ich fast sagen, in meiner späteren Tätigkeit sehr geholfen, weil es da ja dann wirklich auch darum ging, so ein bisschen berufspolitisch auch zu arbeiten und gewisse Themen auch zu platzieren. Und ich habe da in Hintergrundgesprächen, wo ich dann auch mal irgendwie in bestimmten Büros saß, über die ich jetzt nicht sprechen kann, aber das war schon spannend, dass ich da auch auf Leute getroffen bin, die mir wirklich was erzählen konnten, auch jenseits dessen, was ich dann irgendwie auch verwertet habe.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also oft sind ja so Hintergrundgespräche, wie du gerade auch meintest, so das Spannendste an allem. Und wenn jetzt gerade auch Promotionsinteressierte zuhören, die sich selber überlegen, okay, ich könnte mir vielleicht vorstellen, mal zu promovieren. Wie ist denn eigentlich so der Weg von der Idee, bis du tatsächlich anfängst zu schreiben? Wie war der bei dir?
Also bei mir war der Ansatzpunkt ja, dass ich mich schon in einem kleineren Projekt für meine Masterarbeit mit diesem Thema grob befasst hatte und mich dann gefragt habe, was ist das eigentlich? Für mich war dann der Weg, einfach einen Betreuer zu finden und irgendwie auch eine Art von Finanzierungsperspektive zu erhalten. Das Schöne war, dass Harald Heinrichs damals auch wirklich einen Stipendiaten suchte, der ihn auch in der Lehre dann unterstützt. Und das hat dann wirklich gepasst für beide Seiten. Ich muss aber sagen, dass ich auch mitbekommen habe, dass der Weg zur Promotion für verschiedene Personen auch extrem unterschiedlich verlaufen kann. Es gibt eben Leute, die kommen über so eine Art von Stipendium rein. Das war jetzt beispielsweise mein Weg. Es gibt aber auch die politischen Stiftungen, Friedrich Ebert, Hans Seidel, Konrad Adenauer oder Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, diese Arten von Stiftungen und darüber dann auch zu promovieren. Und manche Leute gehen einen anderen Weg, indem sie beispielsweise als wissenschaftliche Mitarbeitende zum Beispiel an der Leuphana anfangen und dann die Möglichkeit auch für eine Promotion gegeben ist. Ich habe gestern erst mit einer meiner Büronachfolgerinnen gesprochen, die hat gesagt, sie hat sich jetzt einfach auch gegen eine Art von Promotion entschieden, ist aber gerne wissenschaftliche Mitarbeitende. Und das kann also auch eine Möglichkeit sein. Man muss das also dann natürlich auch nicht krampfhaft durchziehen. Mhm. Wo ich Riesenrespekt davor habe, sind Leute, die wirklich komplett nebenberuflich promovieren. Ganz einfach, weil ich das zum Ende meiner Dissertationszeit dann auch gemacht habe und da schon festgestellt habe, dass dann der ein oder andere Feierabend und das ein oder andere Wochenende komplett drauf gingen und es dann auch manchmal ein bisschen schwerfallen kann, abzuschalten. Da muss man so ein bisschen achtsam sein mit sich selber. Habe aber riesen Respekt, wenn Leute das irgendwie 5, 6 Jahre machen, sich nebenberuflich noch mit der Promotion zu befassen. Das ist wirklich eine ganz schöne Errungenschaft dann, eine ganz schöne Leistung.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, muss ich sagen. Also ich hatte da auch schon mit Personen gesprochen, wo ich dachte, wie machen die das eigentlich? Daher kann ich das nachvollziehen. Und selber bei dir, du hast ja dann auch gesagt, du hast gerade sogar noch erwähnt, dass du deine Masterarbeit sogar auch in dem Bereich geschrieben hast. Also der Bereich ist ja schon lange wichtig für dich. Was hat dich motiviert, dass du gesagt hast, ich mache jetzt wirklich noch eine Doktorarbeit? Also ich setze mich da jetzt nochmal hin, jetzt 5 Jahre waren es ja bei dir, beschäftige mich mit dem Thema. Was hat dich dazu motiviert, das nochmal anzugehen?
Erstens würde ich sagen, liegt es daran, dass ich diese akademische Kultur einfach unheimlich gerne gemocht habe und auch immer noch gerne mag. Ich mag das, wenn man Artikel schreibt, dass man dann auch in Austausch tritt mit der Scientific Community, dass man auf Konferenzen präsentieren kann und da irgendwie Feedback sich einholen kann, dass man unglaublich oft die Situation hat, dass man wirklich so als junger Spund dann da irgendwo hingeht und dann die Möglichkeit hat, mit irgendwelchen Professorinnen und Professoren, von denen man vorher nur gelesen hat, zu sprechen. Das hat mich einfach fasziniert und ich wollte das irgendwie auch weitermachen. Und das Zweite ist, dass ich irgendwie mir gedacht habe, ja, es ist jetzt vielleicht auch nicht irgendwie ein komplett weltveränderndes Thema, was man in seiner Doktorarbeit behandelt, aber es ist trotzdem die Möglichkeit, so eine Art von Legacy zu hinterlassen. Also das ist jetzt quasi dann diese Papiere, die ich damals geschrieben habe, die sind halt jetzt irgendwie draußen und man kann damit machen, was man möchte, aber die sind jetzt so in der Welt und ich fand das irgendwie schön, dass ich sage, okay, jetzt beschäftige ich mich mit einem Thema und das ist dann das, was ich irgendwie zur wissenschaftlichen Diskursentwicklung beitragen kann. Das war auf jeden Fall so ein bisschen die Motivation bei mir.
Okay, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Du hast es ja angesprochen, du hast verschiedene Paper geschrieben, hast du dann ja kumulativ dann promoviert. Da habe ich mich gerade gefragt, wie ist das eigentlich? Wenn man kumulativ promoviert, dann schreibst du ja immer wieder ein Paper. Du hast jetzt ja nicht die eine Doktorarbeit, das eine Buch, wo es dann offiziell ein Ende gibt. Wie war das bei dir, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist meine Doktorarbeit fertig? Oder so, wie ist bei einer kumulativen Promotion das Ende definiert?
Es gibt natürlich gewisse Arten von formalen Bedingungen. Es gibt so eine Promotionsordnung, wo aufgelistet ist, zumindest bei meiner Promotionsordnung war es, glaube ich, damals so, dass ich 3 Paper zu schreiben hatte. Von denen bilde ich mir ein, sogar 2 zu veröffentlichen waren. Mhm. Das ist bei anderen Promotionsordnungen dann anders. Da muss man irgendwie nur 3 Paper schreiben. Und wenn man es veröffentlicht, ist das vielleicht nochmal ein Bonus, aber es ist nicht Pflicht. Und es gibt andere Promotionsordnungen, wo vielleicht auch ein einziges Paper reicht, wenn es in einem entsprechend hochklassigen Journal veröffentlicht ist. Also das ist so ein bisschen die formale Geschichte. Das Zweite ist natürlich ein bisschen das, was man mit seinem Doktorvater auch entwickelt. Bei mir war das auch so, dass ich vielleicht auch ursprünglich andere Ansätze im Kopf hatte und sich dann im Laufe der Zeit immer so verschiedene Arme des Projektes irgendwie entwickelt haben. Und ich brauchte halt am Ende irgendwie 3 Arme, die ich bis zum Ende führe. Das heißt auch final auch ein Paper dann fertigstelle. Ich habe ja so ein bisschen diese 3 Ansätze, die ich beschrieben habe. Der erste Ansatz, die Definition Nachhaltigkeit und Gesundheit. Der zweite Ansatz, so ein bisschen die Analyse des Diskurses, wie gehen die gesundheitspolitischen Player miteinander um? Und der dritte Ansatz, wie könnten eigentlich Auswege gefunden werden dafür, dass die Kluft zwischen der Komplexität der Gesundheit und dem, was die Bürgerinnen und Bürger davon bekommen, vielleicht auch ein bisschen kleiner ist. Das hatte ich vorher so ein bisschen beschrieben. Und das hat sich dann als runde Sache letzten Endes rausgestellt. Aber es gibt auch manche Leute, ich hatte zum Beispiel auch einen Kollegen aus Malaysia, Dr. Saifuddin, auch an Sie viele Grüße. Der hatte von Anfang an sein Projekt durchstrukturiert und hat das wirklich komplett so durchgezogen wie geplant. Das hat in gewisser Weise natürlich den Vorteil, dass man im Prozess dann auch weniger umstrukturieren muss. Es hat ein bisschen den Nachteil, dass man dann halt auch wirklich darauf angewiesen ist, dass alles so klappt wie geplant. Und wenn dann vielleicht der ein oder andere Interviewpartner nicht so mitspielt, wie man möchte, dann ist man dann sofort hinten dran im Zeitplan. Ich möchte also nicht sagen, dass der eine Ansatz besser ist oder der andere. Was aber auf keinen Fall schadet, ist, dass man am Anfang, das habe ich auch gemacht, so eine Art von Exposé schreibt, dass man dann mit seinem Doktorvater abstimmt und dann hat man auf jeden Fall mal eine Grundlage, auf deren Basis man starten kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und in dieser Art von Exposé schreibt man dann in der Regel auch so einen groben Zeitplan rein, dass man für sich auch nicht komplett das Ziel aus den Augen verliert. Die Gefahr besteht bei kumulativen Promotionen natürlich, dass man sagt, man verzettelt sich dann auch vielleicht und dann kostet das halt ein paar Monate oder vielleicht sogar, wenn man dann irgendwann arbeiten muss, ein paar Jahre. Von daher, ein fundiertes Exposé ist auf jeden Fall eine gute Grundlage dafür, eine Promotion zu beginnen.
Okay, das ergibt auf jeden Fall Sinn, wie du gerade beschrieben hast. Einerseits hast du dann eben die Vorgaben, die einfach in deiner Ordnung stehen. Dann eben sprichst du das nochmal mit deinem Doktorvater oder deiner Doktormutter eben auch ab und setzt dir ja vorher in deinem Exposé auch schon genau die Ziele, wo du eigentlich hin willst. Das ergibt total Sinn für mich. Jetzt habe ich mich auch gefragt, du hast ja vorhin gesagt, du hattest ja dieses Lehrstipendiat, auch das hattest du ja von 2013 bis 2015. Du hast ja aber bis 2018 promoviert. Das heißt, wie hast du das denn danach, deinem Stipendium weitergeführt mit der Finanzierung auch der Promotion?
Das Stipendium war von vornherein auf 2 Jahre ausgelegt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das damals auch bekommen habe, weil es mir ermöglicht hat, wirklich auch an der Uni zu bleiben und mit meinen wirklich tollen Kolleginnen und Kollegen aus allen Kontinenten auch im Austausch zu bleiben. Und dann war es allerdings für mich auch in Ordnung, nach diesen 2 Jahren mal zu gucken, dass ich mal einen anderen Kontext auch kennenlerne. Ich bin dann da auf ein Stellenangebot aufmerksam geworden, das an der TU München ausgeschrieben war. Und es handelte sich um so eine Art von Job als didaktischer Berater. Interessanterweise kannte ich den Chef, weil er an der Leuphana-Universität ein Seminar gegeben hatte zum Thema Lehre innovieren. Und insofern habe ich gesagt, lieber Herr Fleischmann, Andreas, liebe Grüße an dich auch nach München. Hiermit bewerbe ich mich ganz offiziell und ich habe dann auch das komplette Bewerbungsverfahren mitgemacht und hatte dann die Möglichkeit, dort 2 Jahre als didaktischer Berater zu arbeiten und währenddessen auch meine Promotion fertigzustellen, weil ich nicht zu 100% gearbeitet habe. Es hatte mir auch erlaubt, an der Technischen Universität München dann natürlich auch in Kontakt zu bleiben, beispielsweise mit der Bibliothek dort. Dann habe ich den einen oder anderen Freitag, vielleicht auch Samstag und Sonntag dort in der Bibliothek auch verbracht und hatte gleichzeitig aber auch einen Job, der mal komplett anders war wiederum. Ich war damals Ansprechpartner für Lehrende der Fakultät Informatik und habe quasi dann Informatikerinnen und Informatiker beraten darin, wie sie ihre Lehre vielleicht noch so einen kleinen Extrapunkt an Kreativität oder didaktischen Elementen beifügen können. Das hat mir auf jeden Fall dann so eine Art von Gabe mitgegeben oder vielleicht konnte ich auch auf diese Gabe zurückgreifen, dass ich mich relativ schnell auch in neue Kontexte einarbeiten kann. Ich hatte da an dieser Fakultät für Informatik der TU München wirklich auch eine gute Zeit und bin da auch noch mit einigen Leuten in guten Kontakt. Genau, das war letzten Endes der Grund, dass ich dachte, nach diesem Stipendium bewerbe ich mich jetzt nicht auf ein anderes Stipendium, sondern möchte mal gezielt auch den Weg in so eine Arbeitsstelle wagen. Das Gute ist, diese Zeit bei ProLehre zählte dann wirklich auch schon als Arbeitserfahrung, denn man muss, jetzt spanne ich wieder den Bogen zu der FH-Professur, zu dieser HAW-Professur, man muss in der Regel 5 Jahre Berufserfahrung nachweisen davon. Ich bilde mir ein, 3 Jahre außerhalb der Hochschule, aber 2 dürfen auch innerhalb der Hochschule sein. Und diese Zeit bei der TU München waren jetzt beispielsweise schon mal 2 Jahre, die ich gesammelt hatte.
Okay, das ist natürlich super. Das hat es sehr gut, wie sagt man, das Falling into Place. Also das hat dann gut sich zusammengefügt am Ende. Das klingt doch schön. Und jetzt insgesamt, wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Promotion, die ist jetzt ja ein paar Jahre schon mal zurück. Was würdest du sagen, hast du persönlich aus deiner Promotionszeit mitgenommen, was dir heute jetzt auch im Beruf weiterhilft?
Ich würde sagen, die Wichtigkeit relativ frühzeitig in Abstimmung zu gehen mit Personen, die für das Vorhaben wichtig sind. Das war sowohl jetzt in der Zeit der ärztlichen Nachwuchsgewinnung wichtig, als auch während der Promotionsphase wichtig. Ich habe gelernt, dass ich auch dranbleiben muss, wenn ich gewisse Ziele erreichen möchte. Und das ist jetzt nicht direkt promotionsbezogen, aber gerade aus dieser Erfahrung bei der Fakultät Informatik der TU München, da war ich ja wirklich auch komplett fachfremd als Management- und Politikwissenschaftsstudent damals, dass man wirklich über Vernetzung und gute Gespräche Vertrauen aufbauen kann und durch dieses Vertrauen dann auch gute Ergebnisse rauskommen können. Das sind solche Punkte, die ich mir bis heute eigentlich behalte. Auch wenn ich jetzt beispielsweise an der neuen Hochschule angefangen habe, kann ich relativ gut mit Leuten, die mir gute Sachen tun können und denen ich auch gute Sachen tun kann, vernetzen. Und man trifft sich dann am Anfang mal auf einen Kaffee, beschnuppert sich, baut Vertrauen auf und kann dann allerdings auch gut und vielleicht auch spannende Projekte umsetzen. Genau.
Okay, das klingt sehr spannend. Jetzt hast du uns ja einmal mitgenommen auf deinen ganzen Weg während der Promotion und eben auch, was du jetzt beruflich gerade neu mitentwickelst. Jetzt würde ich mit dir gerne auch nochmal über deine Zukunft sprechen. Jetzt hast du gerade auch schon mehrmals angeteasert, du hast hier ein Netzwerk aufgebaut und dergleichen. Du hast vorhin erwähnt, dass du eben auch einen Podcast machen willst. Das spielt ja sicher auch zusammen, dass du da ein Netzwerk hast. Erzähl uns doch mal, was für einen Podcast willst du machen? Um was wird es da gehen? Wen willst du einladen?
Ich hatte schon länger mal die Idee, einen Podcast zu machen. Und ich kann auch sagen, dass Karriere läuft durchaus auch so eine Art von Stimulator dafür war. Ach, schön. Weil einfach im Vorhinein, also in vorigen Folgen, auch schon Leute dran waren, die ich gut kenne. Und wo es mich wirklich gefreut hat, einfach mal so zu hören, was ist eigentlich aus denen geworden. In meinem Podcast, der Arbeitstitel lautet Ruhrpott-Gast. Das hängt damit zusammen, weil ich ja jetzt im Ruhrpott wohne und weil es irgendwie auch ein Podcast ist und weil ich aus Franken komme, könnte man die Konsonanten auch leicht aussprechen und dann hätte man quasi den Podcast. Ich möchte mit Persönlichkeiten ins Gespräch darüber kommen, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen. Und es sollen Persönlichkeiten vornehmlich aus dem Gesundheitswesen sein, aber nicht nur aus dem Gesundheitswesen. Und ich möchte da dazu beitragen, diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen auch in die Welt zu tragen, eine Art von Nachhaltigkeitskommunikation zu starten, ohne dass ich das in irgendeiner Weise auch den Leuten überstülpen möchte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Thema Nachhaltigkeit in gewissen Kontexten dann auch so ein bisschen als überadressiert gilt. Und dementsprechend, glaube ich, muss man sehr sorgfältig und sehr behutsam auch kommunizieren, ohne dass es jetzt irgendwie so wirkt, als würde man da in irgendeiner Weise durchgreifen und das Konzept so brachial umsetzen. Und ich denke, dass so eine Art von Podcast im dialogischen Format, wo man einfach Perspektiven austauscht, wo man spannende Persönlichkeiten hat, die dann einfach mal ihre Perspektive auch bringen und mit denen dann auch in eine gute Diskussion gehen kann, dass man dadurch vielleicht einfach auch erreichen kann, dass sich Leute dann auch fragen, was bedeutet das eigentlich für mich? Was kann ich daraus mitnehmen? Und im besten Fall dann auch das Thema über eine gute Art und Weise im Gesundheitswesen ein bisschen mehr Fuß fasst noch.
Okay, das klingt total spannend. Und wann denkst du, willst du damit anfangen? Also wie ist da so die Perspektive, die zeitliche?
Also die ersten Termine stehen. Ich bin jetzt relativ knapp dran, dass wir also wirklich schon Anfang Oktober die ersten Gesprächstermine haben. Und mein Traum wäre es natürlich, wenn wir es dann irgendwann schaffen würden, dass wir vielleicht alle 2 Monate, vielleicht auch jeden Monat eine Folge veröffentlichen können. Ich werde mich gerne im Nachhinein noch mit dir drüber unterhalten, wie viel Arbeit dann in der Post-Production steckt.
Das können wir
ich
gerne
denke, da kommt dann auch noch einiges auf einen zu. Also man sollte sich da auch nicht überfrachten. Aber ich habe wirklich einfach richtig Lust auf dieses Format und bin total neugierig auch, davon zu lernen. Am Anfang wird mit Sicherheit auch nicht alles perfekt laufen. Aber ich habe mich jetzt erstmal gefreut über wirklich Zusagen von sehr, sehr spannenden Leuten. Vielleicht können wir ja dann irgendwann, wenn tatsächlich die erste Folge online ist, es so machen, dass ich das auch irgendwie dann in die Shownotes bei dir
nochmal
rein tue. Und dann können sich Interessierte da vielleicht auch nochmal das ein oder andere anhören.
Ja, sehr gerne. Also dann, wenn ein paar Monaten, wenn dein Podcast dann läuft, dann können wir das sehr gerne nachträglich einfügen und dann kann da jeder gerne mal reinhören. Dann bin ich ja gespannt, was sich da so ergibt. Jetzt haben wir ja gerade auch darüber geredet, dass du den Podcast bald starten willst. Das steht sicherlich auch auf deiner Bucketlist. Jetzt würde mich interessieren, was steht denn noch so relativ oben auf deiner Bucketlist, so im beruflichen, aber auch im privaten Kontext?
Also der Podcast ist tatsächlich der erste Punkt auf meiner Bucketlist, würde ich sagen. das ist wirklich ein Projekt, das ich schon länger mal machen wollte. Und es freut mich total, dass ich das jetzt auch umsetzen können werde. Der zweite Punkt auf der Bucketlist, den ich mir schon ewig vorgenommen habe und wo ich allerdings bisher einfach noch nicht den Mumm dazu hatte, ist, dass ich irgendwann mal mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug springen würde.
Okay. Ja.
Das habe ich mir schon ewig mal vorgenommen. Und es kommt dazu, dass ich so ein bisschen höhenängstig bin. Mhm. Insofern ist das wirklich was, wo ich mich stark überwinden möchte. Aber ich denke, wenn man es dann auch tatsächlich macht oder gemacht hat, ist man einfach unglaublich stolz darauf, dass man es tatsächlich auch umgesetzt hat. Und ich würde mir das gerne irgendwie auch mal so zumuten.
Mhm.
Und der dritte Punkt, der ist tatsächlich beruflich. Es gibt zu diesem Thema Nachhaltigkeitsmanagement im Gesundheitswesen relativ viel so Literatur aus der Praxis, Beispiele aus der Praxis. Aber es gibt noch nicht so ein allumfassendes Lehrbuch für Studierende. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, wenn ich hier meine Vorlesungen konzipiere und auch die Möglichkeit habe, Feedback von Studierenden einzuholen, dass ich das dann am Ende in einem Lehrbuch bündle. Dann haben die Studierenden auch wieder um was davon, ich könnte dieses Lehrbuch dann auch, es gibt momentan relativ viele Entwicklungen in diesem Feld, gegebenenfalls dann auch aktualisieren. Und da sind wir wieder beim Stichwort so ein bisschen eine Legacy. Ich würde gerne so ein Lehrbuch auch als großes Projekt nochmal auf die Bucketlist schreiben und dann auch wirklich umsetzen.
Das heißt, da haben wir ja noch was, was wir in nächster Zukunft in die Shownotes packen können, wenn du das dann gemacht hast. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und jetzt habe ich noch eine Frage, die ich normalerweise gerne eigentlich im ersten Teil stelle, aber es ist eine meiner Lieblingsfragen. Deswegen möchte ich es jetzt doch noch gerne einbringen. Nämlich erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ich habe in Lüneburg tatsächlich meine Frau kennengelernt. Aha. Die ist allerdings tatsächlich Mexikanerin. Mhm. Und dementsprechend könnte man vielleicht sagen, dass ich mittlerweile dann so ein zweites Heimatland dazu gewonnen habe. Wir waren jetzt auch in Elternzeit einen längeren Zeitraum auch wirklich drüben. Und es ist irgendwie schön, dass wir durch unsere zwei Kinder jetzt auch so eine Art von Brücke bilden könnten, so könnte man sagen, zwischen zwei Kontinenten. Und die Länder sind in gewisser Weise sehr verschieden. Und sie sind aber beide auch, sowohl Deutschland als auch Mexiko, sehr reichhaltig und bieten sehr, sehr viele unterschiedliche Einblicke. Und das ist auf jeden Fall was, was mich persönlich sehr bereichert. Und das erzähle ich somit einfach mal.
Das ist echt schön. Also das klingt doch ganz schön. Ich hatte das auch schon gesehen, dass bei dir stand, dass du während deiner Elternzeit in Mexiko warst, wo ich schon dachte, ach spannend, okay, wie kommt das? Jetzt hast du uns quasi den Einblick dazu gegeben. Das klingt sehr schön. Das ist sehr toll. Also hier in Lüneburg findet man dann vielleicht auch noch die Liebe und nicht nur eben, wie soll man sagen, tolle Vorlesungen. Und jetzt so ganz zusammenfassend, wir haben jetzt ja einmal über deine Arbeit geredet, über deine Promotion, über was noch nicht in deinem Lebenslauf steht. Was würdest du denn sagen, waren für dich persönlich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg, die nicht hätten fehlen dürfen, damit du dahin gekommen bist, wo du heute bist?
Ich glaube, das wesentliche Puzzlestück ist so eine Art von Neugier, die ich hatte, auch mal in unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern. Ich habe ja meinen Bachelor in Politik und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz gemacht, habe auch währenddessen, war ein halbes Jahr auf Island, ein Jahr in Bulgarien, auch im Auslandsstudium. Und habe mein Masterstudium dann an der Universität gemacht, die wie keine zweite für auch mal über den Tellerrand blicken steht. Durch gewisse Arten von Komplementärstudium, durch Arten von übergreifenden Modulen und durch interessante Persönlichkeiten, die man auch in die Lehrveranstaltungen einbaut. Und das Thema Nachhaltigkeit in der Promotion auch nochmal an der Fakultät Nachhaltigkeit adressiert zu haben, war auf jeden Fall auch so ein Punkt, der einfach ausdrückt, dass ich immer irgendwie Lust hatte, mich auch mit neuen Themen zu befassen und verschiedene Perspektiven auch irgendwie als bereichernd empfunden habe. Mhm. Das Zweite, was ich sagen muss, was wirklich ein entscheidender Baustein in meinem Leben ist, ist, dass ich auch immer Wert darauf gelegt habe, mit Menschen, die mir irgendwie viel bedeuten, auch in Kontakt zu bleiben. Ich bin jetzt seit Mittwoch hier, heute ist Freitag, und ich war irgendwie permanent mit extrem netten Leuten zusammen, mit denen ich einfach mal wieder mich treffen wollte, mit denen ich mich austauschen konnte oder mich mal auf eine Apfelschorle treffen konnte. Und das ist einfach was, wo ich wirklich auch Wert darauf lege, dass man sagt, wenn man da überhaupt nichts investiert, dann geht auch vieles irgendwie dann auch flöten an Kontakt. Das ist wirklich ein entscheidender Baustein, der mir jetzt auch dazu beiträgt, dass ich wahrscheinlich immer wieder nach Lüneburg zurückkommen kann und nicht nur nach Lüneburg und da wirklich auch mit tollen Leuten irgendwie Kontakt habe. vielleicht zu weit.
Das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Also im Vorgespräch vorhin hast du ja auch schon gesagt, dass du da mit mehreren Gästinnen, die ich jetzt zum Beispiel hier auch hatte, auch einfach privaten Kontakt hast und mit denen befreundet bist. Da dachte ich auch schon so, okay, du hast hier ein großes Netzwerk auf jeden Fall. Und ganz abschließend würde mich jetzt interessieren, wenn jetzt eben auch Studentinnen zuhören, die selber belegen, okay, ich könnte mir vielleicht eine Promotion vorstellen und ich möchte vielleicht in die Richtung gehen. Welchen Tipp würdest du gerade auch Studenten mit auf den Weg geben, die sich ja überlegen, ob sie promovieren möchten? Oder welchen Tipp hättest du dir vielleicht selber damals auch gewünscht?
Das ist natürlich eine gute Frage, weil der Weg zur Promotion oftmals ein sehr, sehr individueller ist. Und manche Leute dann auch während des Prozesses auf die Idee kommen, dass das vielleicht auch nicht das Richtige für sie ist und das auch total in Ordnung ist. Welchen Tipp ich mir selber vielleicht gegeben hätte, ist, dass ich relativ frühzeitig mich mit anderen Promovierenden austausche und so ein bisschen einfach erfahre, vielleicht mit Leuten, die schon in einem höheren Semester auch sind und von denen erfahre, wie so ihre Strategie auch war, durch die Promotion gut zu kommen. Was ich Leuten empfehlen würde, die vielleicht sich überlegen, promovieren zu wollen, ist relativ frühzeitig auch so ein bisschen Kontakt aufzunehmen mit Dozierenden, insbesondere dann natürlich von Professorinnen und Professoren, die für eine Betreuung auch in Frage kämen. Weil die manchmal dann auch Tipps haben, selbst wenn sie gerade keine Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende haben. Vielleicht haben die Tipps dahingehend, wie eine Finanzierung vielleicht trotzdem geleistet werden kann. Und auf diese Weise kann ich dann natürlich auch irgendwie vom Netzwerk der Professorenschaft auch profitieren. Das sind auf jeden Fall so Punkte. Frühzeitig den Betreuer suchen, der in Frage käme, Kontakt aufnehmen mit Leuten, die schon promovieren. Und dann vielleicht auch ein den ich aus menschlicher Perspektive unbedingt geben möchte. Promotionen sind immer so Projekte, wo man unglaublich viel machen könnte. Mhm. Und zwar bis hin zu 24 Stunden was machen könnte. Und es ist sehr, sehr wichtig, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, dass man irgendwann auch die Grenze zieht und sagt, jetzt ist wirklich Feierabend, jetzt ist Wochenende und vielleicht einen Tag am Wochenende mache ich überhaupt nichts. Den anderen Tag mache ich vielleicht nur so ein bisschen Strukturierung für die nächste Woche. Was steht da eigentlich an? Dass man sich Pausen gönnt, dass man eine gute Abgrenzung findet und dass man sich das Privatleben auch heilig hält, weil sonst geht einem irgendwann vielleicht auch die Puste aus. Und das ist sehr, sehr wichtig bei einer Promotion, gerade im sozialwissenschaftlichen Bereich, auch einen langen Atem zu bewahren.
Das ist quasi ein Marathon und kein Sprint.
So ist es, genau.
Okay, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank, Matthias, du hast uns heute hier ganz viele Einblicke gegeben, was du heute machst, wie deine Promotion war und in dein auch persönliches Leben. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und vielen Dank, dass du heute hier warst.
Also vielen Dank auch an dich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Atmosphäre hier. Es war auch sehr spannend, mal in so einem Studio zu sitzen. Mhm. Und wir werden von uns hören lassen, was dann die nächsten Podcast-Folgen anbelangt, beziehungsweise was vielleicht die erste Podcast-Folge von meinem Podcast anbelangt. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Und das war's auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über das Thema Promotion an der FAN erfahren möchtet, dann schaut gerne unsere Shownotes von dieser Episode. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Informationen zu den passenden Ansprechpartnerinnen. Zudem empfehle ich euch Episode 51 mit Dr. Eliane Engels. Sie hat am Lehrstuhl für Differenzielle Psychologie an der FANA promoviert. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.